Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Mal wieder hier bei euch im Bruchsal sein zu dürfen, ist immer wieder eine Freude. Danke, dass wir hier sein dürfen. Uns verbindet so viel mit euch. Nicht nur die Freundschaft zu Krug, sondern die ganze Gemeindegründung damals, die ganze Gemeindeentwicklung. Ihr seid regelmäßig auf meinem Gebetskalender und je konkreter die Anliegen sind, desto konkreter kann auch gebetet werden. Gemeinde braucht Gebet, nicht nur Bruchsal. Von daher vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein kann. Euch wird es wahrscheinlich nicht anders gehen wie den meisten. Karfreitag und Ostern ist vorbei und das war's. Ja, irgendwann kommt Himmelfahrt und dann feiern wir noch ein Pfingstfest, aber lange nicht mehr mit dieser Intensität, wie wir Karfreitag und Ostern gefeiert haben. Warum? Warum ist das so? Es gehört doch untrennbar miteinander zusammen. Und diese Zwischenzeit, da gibt es ja auch ein wunderschönes Lied, das ist mir vor ein paar Tagen erst in den Sinn gekommen, dass wir zwischen Himmel und Erde in einer Zwischenzeit leben. Der Gedanke ist mir zu spät gekommen, sonst hätte ich mir gewünscht, dass wir dieses Lied hier noch miteinander vor der Predigt singen. Aber wir befinden uns ja in so einer Zwischenzeit. Eine Zeit, in der Jesus sein Erlösungswerk vollbracht hat. Es ist vollbracht, der Schuldschein ist bezahlt. Und seine Auferstehung, um dieses Erlösungswerk zu besiegeln. Aber es ist noch nicht ganz abgeschlossen, denn Jesus muss erst noch zu seinem Vater, damit er den Tröster senden kann. Den Tröster, den Heiligen Geist, den Parakleten, dem wir auch heute noch einmal begegnen werden. Und das, was wir in der Apostelgeschichte lesen, ist Folgendes. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Da ist also eine Zwischenzeit zwischen Karfreitag und Ostern der Auferstehung. Und diese 40 Tage bis zur Himmelfahrt Jesu war eben keine tote, leere Zeit, in der nichts passiert ist. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Ich finde das spannend und hochaktuell und leider ein Stück weit darunter, dass wir so in einen Bibeltext hier mit hineingenommen werden, in einer doch für die Apostel und letztendlich auch für uns als Jünger Jesu so entscheidenden, wichtigen Zeit. Was hat Jesus mit seinen Jüngern 40 Tage lang noch zu besprechen gehabt? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber ich behaupte mal, dass viel von dem, was Jesus mit seinen Jüngern hier besprochen und was er sie gelehrt hat, mit dem zusammenhing, was er getan hat und warum er es getan hat. Er ist mit ihnen in die Geschichte zurückgegangen, wahrscheinlich bis ganz in die Anfänge. Und er hat ihnen noch einmal erklärt, was hier gerade geschehen ist und hat ihnen dann einen Blick auf die Zukunft gegeben dessen, was geschehen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, die ja allesamt nicht daran geglaubt haben, dass Jesus von den Toten wieder aufersteht. Sein Körper wurde für die Beerdigung balsamiert, er wurde in ein Grab gelegt, das Grab wurde versiegelt. Und als die Frauen dann am Ostermorgen zum Grab kamen, kamen sie ja nicht, um dem Auferstandenen zu begegnen. Niemand hat damit gerechnet, dass er wieder aufersteht. Und wir stehen heute vor einer Situation, in der wir diese Geschichten, diese biblischen Geschichten für uns wahre Begebenheiten lesen, uns damit auseinandersetzen und dann kommt es. Und ihnen glauben müssen. Wir müssen doch dem glauben, was hier geschehen ist. Der Glaube ist die einzigste Verbindung mit dem, was damals an Karfreitag, an Ostersonntag, für diese 40 Tage Zwischenzeit und dann Himmelfahrt, Pfingsten geschehen ist. Wir müssen es glauben. Und zwar mit einem Glauben, der uns in unserem Hier und Heute trägt, substanziell trägt. Tut er das? Wie gesagt, die meisten von uns sind jetzt in dieser Zwischenzeit zum Tagesgeschäft übergegangen. Ostern ist vorbei. Naja, irgendwann kommt Himmelfahrt und Pfingsten, aber im Grunde genommen ist es doch jetzt wieder bis Weihnachten gelaufen, oder? Geschwister, das darf aber nicht sein. Das darf aber nicht sein. Denn wir leben hier nicht in einer 40-tägigen Zwischenzeit, sondern wir leben hier in einer Zwischenzeit, in der wir die Wiederkunft Jesu erwarten. Leben wir in dieser Erwartungshaltung seiner Wiederkunft? Und auch hier sind wir wieder bei dem Schlüsselbegriff gelandet. Daran müssen wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Und das ist ja nun auch schon 2000 Jahre her. Ist dieser Glaube noch so lebendig, wie er sein sollte, und beeinflusst und beeinträchtigt er unser tägliches Leben in dieser Erwartung seiner Wiederkunft? Ach Jesus, hättest du doch hier unserem Apostel mit auf den Weg gegeben, darüber zu berichten, was Jesus mit euch Aposteln 40 Tage lang besprochen hat, was er euch gelehrt hat. Wie oft hat es bei denen Klick gemacht? Wie oft auch nicht? Und wie stehen wir dazu? Wenn also, ich summiere, wenn also Karfreitag, Ostern und das kommende Himmelfahrtsfest und Pfingsten Realität sind und wir daran glauben, dann frage ich mich, warum so viele Christen immer noch so furchtbar viel Angst haben. Angst vor Corona. Debbie und ich kommen öfters in Gemeinden und hören von Pastoren und Gemeindeleitungen, wie viele Leute den Gottesdiensten fernbleiben, weil sie Angst vor Corona haben. Ich will damit nicht sagen, dass man vor Corona nicht vorsichtig sein soll, dass man sich nicht schützen soll. Es gibt ja Schutzkonzepte und so weiter, aber Angst vor Corona? Oder gucken wir auf den Krieg, Russland, Ukraine. Wie viele Menschen haben Angst davor, dass dieser Krieg noch weitergeführt werden könnte? Und man hört es ja hier und da in der Sensationspresse, bevorstehender Dritter Weltkrieg und so weiter. Und Menschen haben Angst davor. Gerade erst haben wir 77 Jahre Frieden gefeiert. Und es ging fast an uns vorbei. Und das, was nach Corona und nach dem Krieg kommt, ist die Zeit, in der wir jetzt sind, im Grunde auch eine wirtschaftlich große Herausforderung. Als Unternehmer weiß ich, was auf uns zukommen wird. Ich habe Warenströme aus China und aus Indien. Über 90% der Produkte, die ich verarbeite, kommen aus Fernost. Und ich höre mit großer Sorge, wie viele Schiffe, Containerschiffe in den Welthäfen, ob es Shanghai, ob es Rotterdam, ob es Hamburg ist, vor Anker liegen und nicht gelöscht werden können. Da wird noch eine Welle zu uns rüberschwappen. Eine nächste Krise. Viele Menschen haben Angst davor. Ich war jetzt Donnerstag und Freitag auf einer Tagung des Verbandes, dem ich angehöre, für die Fertigung von Bürsten, also auch technischen Bürsten. Und überall in den Gesprächen große Angst, große Sorge, wie wird das sein und wo soll das da hinführen? Die Preissteigerung und die Energie und die Rohstoffknappheit und Kunden brechen weg und wo soll das noch hinführen? Und ich saß dabei und ich habe mir gedacht, ja, das kann auch mein Glaube nicht verändern, aber mein Glaube ist doch das, was mir in dieser Zwischenzeit das Fundament gibt, zu glauben. An was denn zu glauben? Dass Jesus die Hand über seine Schöpfung hält. Dass er sie trägt und schützt. Und wir als seine geliebten Kinder Teil dieser Schöpfung, Teil dieser Vollendung sind. Und im Aufblick auf ihn Mut und Trost und Hoffnung schöpfen dürfen. Und ist das nicht unsere Aufgabe, das nicht nur zu leben, sondern es auch weiterzugeben? Ich möchte erinnern an einen kurzen Bibelvers aus Genesis Kapitel 18, 1. Mose Kapitel 18. Das ist so diese Geschichte, wo Gott mit Abraham ein Gespräch führt. Und sagt hier Sodom und Gomorra, diese Städte, diese Menschen in diesen Städten, die sind so gottlos, dass ich in meiner Heiligkeit nicht länger schweigend zusehen kann. Ich werde diese Städte vernichten und alle Menschen darin. Und ich stelle mir das jetzt mal so vor meinem geistlichen Auge vor und sehe, wie Abraham so zu Gott aufschaut und sagt, die Menschen alle, die willst du vernichten? Aber Herr, was, wenn 50 Gerechte in diesen Städten sind? Nur 50 Gerechte. Und Gott sagt, wenn es 50 sind, dann werde ich diese Städte verschonen. Und Abraham überlegt und grübelt und Herr, wenn es nur 45 sind, wenn es 45 sind, werde ich diese Städte verschonen. Und 40 und 30 und 20 und 10? Und Gott hat keine 10 gerechte Menschen in dieser Stadt gefunden. Und unser Blick geht auf Lot, den Neffen von Abraham. Und die meisten von uns kennen diese Geschichte, wie die Engel nach Sodom gingen und Lot fast gewaltsam da herausreißen mussten und Lot eigentlich gar nicht gehen wollte und seine Töchter mit den Verlobten, die sie nur ausgelacht haben und die Frau, die auf der Flucht sich rumdreht und zur Salzsäule erstarrt und wir lesen so eine Geschichte im Grunde genommen mit einem Kopfschütteln und mit einem Entsetzen, was hier vor sich geht und ich frage mich, ist Lot nicht ein Symbol für den Zustand unserer Gemeinden in unserer Zeit? Warum sage ich das? Ein Kommentar hat Folgendes geschrieben. Die Konformität mit der Kultur, Verlustängste und der belastete Geist machten Lot der Sünde gegenüber offen und der Gnade gegenüber schwerfällig. Ich lese es nochmal. Die Konformität mit der Kultur, Verlustängste und der belastete Geist machten Lot der Sünde gegenüber offen und der Gnade gegenüber schwerfällig. Wo war sein Glaube, der in seinem Onkel Abraham so stark war, der Vater des Glaubens, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wo war das? Wisst ihr, ihr Lieben, von Jesus begeistert sein reicht nicht. Von Jesus begeistert sein reicht nicht. Das Gute zu genießen ist zu wenig. Das Gute zu genießen ist zu wenig. Was also ist das Kennzeichen eines lebendigen Glaubens? Wenn wir in dieser Zwischenzeit leben und wenn Jesus uns heute Morgen etwas zu sagen hat, wollen wir darauf achten, so wie die Jünger auf das geachtet hat, was ihnen Jesus in diesen 40 Tagen gesagt, gelehrt, beigebracht, offenbart hat? Dann lade ich euch ein, mitzukommen in das Wort Gottes, in das Reden Gottes mit der Botschaft, die er für uns, seine Gemeinde, heute hat. Wir stellen uns vor, Jesus kommt gerade von dem Berg runter und hat seine lange Bergpredigt beendet. Und die Bergpredigt war ja keine Evangelisationsbewegung, keine Evangelisationspredigt, sondern in der Bergpredigt hat Jesus die Kennzeichen wahrer Jüngerschaft weitergegeben. Die Kennzeichen wahrer Jüngerschaft. Und am Ende seiner Bergpredigt sagt er etwas sehr Strategisches und passt auch hier rein. Nicht alle, die sich fromm gebären, glauben auch an Gott. Nicht alle, die sich fromm gebären, glauben auch an Gott. Matthäus 7, Vers 21. Und da sind wir doch bei unserem Thema und auch fast bei unserem Text angekommen. Und auf dem Weg von der Bergpredigt nach Kapernaum kommt ein aussätziger Mann auf Jesus zu und sagt ihm: Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und ich stelle mir vor, wie Jesus diesen Mann anlächelt und sagt: Ich will, sei gesund. Jesus hat mit großer Selbstverständlichkeit sich um die Menschen seiner Zeit gekümmert. Er hat ihre Krankheiten geheilt, er hat ihren Hunger gestillt. Ich will, sei gesund. Die Menschen brauchten damals nicht groß bitten und betteln, damit Jesus kam und heilte. Jesus hat das mit großer Selbstverständlichkeit und gerne getan. Eine Voraussetzung war, und das lesen wir in den Evangelien immer wieder, eine Voraussetzung war Glauben. Glauben und Empfangen in dieser Ursache, Wirkung, in diesem Prinzip Ursache und Wirkung. Und jetzt fokussieren wir uns auf das, was in Kapernaum geschieht. Dieses Ursache-Wirkungsprinzip verdeutlicht sich am schönsten, und ich sage das bewusst, am schönsten, anhand von einem Mann, der so ganz anders glaubt, wie wir Glauben verstehen. Nämlich einem römischen Offizier. Und wir kennen nicht einmal seinen Namen. Sein Glaube war die Folge von Erfahrung von Befehl und Gehorsam. Sein Glaube war die Folge von Erfahrung von Befehl und Gehorsam. So funktionierte Rom. Sagte der Vorgesetzte etwas, musste der Untergebene es auch tun. Und die Strafen müssen damals wirklich drastisch gewesen sein, brutal gewesen sein, dass man so einen absoluten Gehorsam erzwingen konnte. Anders hätte Rom nicht funktioniert. Und dieser Offizier lebte nach diesem für ihn völlig selbstverständlichen Prinzip von Befehlen und Gehorchen. Befehlen und Gehorchen. Aber dieser Römer war anders. Dieser Römer war anders. Er bat Jesus um Hilfe. Er bat Jesus um Hilfe. Und dann sollten wir hellhörig werden. Besatzer bitten nicht. Besatzer nehmen sich. Und was es mit diesem Mann auf sich hat, mit dieser kurzen Begebenheit, die er mit Jesus hatte, damit wollen wir uns jetzt noch etwas auseinandersetzen und wollen die Erkenntnisse unserem Glauben gegenüberstellen und uns davon inspirieren und ermutigen lassen, in dieser Zwischenzeit bis Himmelfahrt und Pfingsten und letztlich bis Jesus wiederkommt, an unserem Glauben zu arbeiten und nicht zu ruhen, nicht nachlässig zu werden, immer wieder zu prüfen, ist mein Glaube lebendig, so wie in dieser kurzen Begebenheit. Und ich möchte dazu einen Text aus der Schrift lesen und bitte euch dazu aufzustehen. Ich lese aus Matthäus-Evangelium Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Herr Jesus, wir stehen hier vor einer Begebenheit, die vielleicht 10 Minuten gedauert hat. Und doch steckt da so viel drin. So viel für uns, deine Kinder, von dem wir lernen können, uns in dieser Zwischenzeit nicht von Corona und von Kriegen und von Wirtschaft und von explodierenden Energiekosten und so weiter und so fort Angst und Bange machen zu lassen. Denn du bist nach wie vor Herr aller Herren, König aller Könige. Du bist der, der gestorben und auferstanden ist, der, der jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und regiert und der du bald wiederkommen wirst. Öffne uns dein Wort, dass wir sehen, dass wir verstehen und dass es unseren Glauben stärkt für das, was in der kommenden Woche vor uns liegt. Schenke dazu deinen Segen. Amen. Bitte nimm wieder Platz. Dieser Text besteht aus 13, einigen Versen, und ich habe acht Punkte, und keine Sorge, das sind kurze Punkte, mal zusammengefasst, um durch diesen Text mit euch zu gehen und eine Entdeckungsreise zu veranstalten, die mich verblüfft hat, als ich hier mal von dem Lesen ins Studieren, ins Erkennen, Begreifen und auch ins Umsetzen meines eigenen Lebens und meiner Herausforderung gegangen bin. Deswegen habe ich jedes dieser 8 Punkte mit einer Überschrift versehen und würde euch Mut machen, schreibt euch das mit, oder wenn ihr dann später mal die Predigt hört, notiert euch diese Überschriften und die Erkenntnisse, die wir von diesem Römer sammeln und was wir von ihm lernen können. Der erste Punkt, den habe ich bereits genannt: Jesus um Hilfe bitten. Jesus um Hilfe bitten. Im Griechischen steht hier für bitten der Begriff Parakletos. Parakletos. Ganz spannend. Parakletos steht für Fürsprecher. Und das steht für den Heiligen Geist. Ja, Moment, aber dieser Römer, der hat doch nicht im Heiligen Geist. Nein, aber er hat gebeten. Und die Verbindung zum Heiligen Geist, die lesen wir in Römer Kapitel 8, Vers 26. Desgleichen hilft der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich's gebührt, sondern der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der Geist tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist jetzt kein Seufzen der Hilflosigkeit, sondern das ist eine Gottessprache, mit der der Heilige Geist mit dem Vater kommuniziert. Für uns unaussprechlich, weil wir schwach sind, weil wir es nicht wissen, wie wir es anders tun sollen. Und da ist die Parallele zu unserem römischen Hauptmann. Der Heilige Geist setzt sich so für uns ein, wie dieser römische Offizier sich für seinen jungen, kranken Knecht einsetzt und für ihn bittet. Ich finde das absolut bemerkenswert und kann ein bisschen besser verstehen, warum Jesus von diesem unbekannten römischen Offizier so beeindruckt war. Ist unser Bitten nicht zu oft eher ein Quengeln und ein Fordern, aber kein fürsprechendes, autoritäres Bitten für jemanden, der sich selbst nicht helfen kann? Würden wir tatsächlich verstehen, mit welcher Haltung der Römer bittet, würden wir anders beten. Würden wir anders beten. Lieber Römer, du bittest mit Autorität und bist überzeugt, dass diese Bitte für einen anderen Menschen erfüllt wird. Der zweite Punkt, Vers 6. Trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim, gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Der Offizier beschreibt sogar das Leiden des jungen Mannes, der offensichtlich früher einmal gesund war. Auf jeden Fall ist er jetzt bewegungsunfähig und leidet unter großen Schmerzen. Das erinnert an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das finden wir in Lukas Kapitel 10. Und Jesus hat dieses Gleichnis gebraucht, um einem Mann, der in der Schrift bewandert war, deutlich zu machen, worin Nächstenliebe besteht. Und wir kennen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Da ist ein Mann, der geht seines Weges, wird überfallen, wird schwer verletzt. Und dann kommen die ganzen Frommen, sehen das, drehen sich rum, laufen schnell weg. Und der, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, ein Samariter, der bleibt, der kümmert sich um den Kranken, bringt ihn in eine Herberge, gibt dem Herbergsbesitzer Geld, dass er sich um ihn kümmert und sagt sogar, wenn das Geld nicht reicht, ich komme auf der Rückreise hier vorbei und werde dir den Schaden gut machen. Und Jesus gebraucht diese Geschichte, um deutlich zu machen, was Nächstenliebe ist. Was ist denn Nächstenliebe? Den anderen höher zu achten als sich selbst? Ich finde eine andere Beschreibung für Nächstenliebe viel passender. Ich sehe im Nächsten den Wert, den Gott in mir sieht. Wenn ich es schaffe, den Nächsten mit den Augen zu betrachten, mit denen Jesus mich ansieht, dann kann ich von Nächstenliebe sprechen. Und das überträgt sich hier auf diesen Einsatz eines römischen Offiziers, der über 100 Soldaten verfügt und einen Haushalt hat, um den er sich kümmern muss, und hat da einen jungen, kranken Knecht, um den er sich aber ganz aufopferndvoll kümmert und den Weg zu Jesus macht und ihn bittet, diesen Knecht zu heilen. Und ich frage mich wieder in der Übertragung, leben wir danach? Leben wir nach diesem Prinzip der Nächstenliebe? Sehen wir den anderen so, wie Jesus uns anschaut? Haben wir ein aufrichtiges Anliegen für schwache, kranke, hilflose, ängstliche Menschen? Derer gibt es genug in Deutschland. Ein Samariter hatte Mitleid und half. Ein Römer hatte Mitleid und setzte sich für seinen Knecht ein. Lieber Römer, Du hast uns Christen so viel voraus. Mitleid, Empathie, Barmherzigkeit und ein Anliegen für die, die Hilfe brauchen. Selbstverständlich hilft dir Jesus. Selbstverständlich hilft dir Jesus. Der dritte Punkt, Verse 8 und 9, das Wissen um die Macht des Wortes. Das Wissen um die Macht des Wortes. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, gehe hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Hier haben wir dieses Ursache-Wirkung-Prinzip, von dem ich vorhin in Bezug auf unseren Glauben gesprochen habe. Ursache und Wirkung. Sprich nur ein Wort. Und wenn wir hier wieder in den griechischen Text hineingehen, dann finden wir hier für das Sprechen, sprich nur ein Wort, den griechischen Begriff Logos. Und wir kennen diesen Begriff aus der Schöpfungsgeschichte. Gott sprach und es ward. Oder aus Johannes, Kapitel 1, da kommt das wieder vor. Ich finde das faszinierend. Dieser Römer hat die Macht des Wortes verstanden. Sprich nur ein Wort und es wird etwas geschehen. Ein Kommentar schreibt dazu: Dem bestimmenden Willen Gottes im Wort folgte in jedem Fall ein unmittelbares Ereignis. Dem bestimmenden Wort Gottes, Willen Gottes im Wort, folgte in jedem Fall ein unmittelbares Ereignis. Das ist Macht. Das ist Macht. Alles ist Jesus gehorsam. Befehl und es wird. Und krankes Fleisch wird gesund. Lieber Römer, du hast die Macht des Wortes verstanden. Mein vierter Punkt. Jesus mit der Selbstverständlichkeit unseres Glaubens beeindrucken. Oder ich sollte es neutralisieren. Jesus mit der Selbstverständlichkeit von Glauben beeindrucken. Vers 10a. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich. Und je nachdem, welche Übersetzung man hier liest, steht neben dem Verwundern auch ein Beeindrucken oder auch Bewunderung. Und das finde ich spannend. Jesus bewundert einen Menschen für das, was er tut. Und das kann ja nur etwas Positives sein. Sonst bewundere ich ja niemanden. Eigentlich kennen wir nur Menschen, die von Jesus beeindruckt waren und ihn bewundert haben, nicht wahr? Matthäus 9, Vers 33. Jesus treibt Dämonen aus. Die Menge bewundert ihn. Oder Matthäus 21, Vers 20. Die Jünger haben Jesus bewundert, als sie den toten Feigenbaum sahen, den er tags zuvor verflucht hat. Da steht bewundert. Die Jünger bewunderten Jesus, als sie den toten Feigenbaum sahen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, bewundert, und das nicht nur einen Mann oder eine Frau jüdischen Glaubens, sondern einen heidnischen Offizier, einen römischen Offizier, für die Selbstverständlichkeit, mit der dieser die Wechselwirksamkeit von Befehl und Gehorsam verstanden hat. Jesus bewundert diesen Römer für die Selbstverständlichkeit, mit der er die Wechselwirksamkeit von Befehl und Gehorsam verstanden hat. Lieber Römer, du weißt um die Wirkung des Wortes, nicht nur um die Macht des Wortes, sondern um die Wirkung des Wortes. Mein fünfter Punkt, Vers 10b, reifer Glaube wird sichtbar. Reifer Glaube wird sichtbar. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Klatsche. Ist das nicht ein Armutszeugnis? Für die frommen Juden, die um ihn herumstanden? Für die Jünger, die um Jesus waren? Einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Johannes 1, Vers 12. Er, Jesus, das Wort, kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf, glaubte nicht an ihn. Welche Wunder hat Gott in der Geschichte Israels gewirkt? Jesus sieht diese Art Glauben nicht mal in seinen Jüngern. Ich übertrage das mal auf unsere Gemeinden. Wie zeigt sich bewundernder Glaube oder Glaube, dass Jesus ihn bewundern würde? Und ich sage das in aller Demut und Bescheidenheit, aber sollte das nicht eher so sein, dass Jesus uns, seine Kinder, für unseren Glauben in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit bewundert? Wie viele Tränen vergießt er stattdessen? Lieber Römer, dein Verständnis von Glauben ist vorbildlich und sichtbar. Bis heute. Bis heute. Der sechste Punkt. Glauben steht für Leben und Tod. Für mich und andere. Glauben steht für Leben und Tod. Für mich und andere. Ich sage euch aber, sagt Jesus, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und aus Bruchsal und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Das ist so ein ganz traditioneller biblischer Begriff. Es wird furchtbar sein. In dieser Dunkelheit, ja, Gottes Ferne. Und hier wird es missionarisch, hier wird es evangelistisch, liebe Geschwister. Und damit brandaktuell, wie sich Glaube bei uns in dieser Zwischenzeit zeigen sollte. Jesus verkündet hier schon, dass in der Zukunft bei den Vätern des Glaubens, bei den Erzvätern, bei Abraham, Isaak, Jakob, ein Festmahl abgehalten wird mit Menschen, die nicht mal zum jüdischen Volk gehören. Also auch wir dürfen dabei sein. Was für ein Segen, was für ein Geschenk. Und die, die meinen, ein Recht zu haben, an diesem Ewigkeitstisch zu sitzen, die werden nicht einmal in den Himmel kommen. Es wird Menschen geben, die meinen, sie kommen in den Himmel, wie man es in Köln am Karneval so schön besingt, weil sie so brav sind. In den Endzeitreden in Matthäus 25 sagt Jesus über diese Menschen, dass er sie nicht kennt und auch nicht in den Himmel lässt. Keine Diskussion. Wie schrecklich. Bist du getauft? Oh, das sind viele andere auch. Du kennst die Bibel? Oh, viele kennen die Bibel. Sie ist nicht umsonst das meistgelesene Buch auf der Welt. Du hast in der Kirche geheiratet und Gott um Segen für deine Ehe erbeten? Das tun immer noch viele Menschen, Weil es so romantisch ist und weil es dazugehört. Tradition, ihr Lieben, ist kein Glaubensfundament. Tradition ist kein Glaubensfundament. Gott hat keine Enkel, nur Kinder, nur Kinder. Alles das fromme Getue bringt überhaupt nichts in den Augen Jesu. Im Lichte von Karfreitag, Ostersonntag, Himmelfahrt, Pfingsten und der Erwartung seines zweiten Kommens bringt überhaupt nichts, wenn du nicht persönlich glaubst, und darum geht es ja hier, wenn du nicht persönlich glaubst, dass Jesus für deine Lebensschuld gestorben ist, er dir deine Lebenssünden vergeben hat und du mit dem Herzen glaubst und mit deinem Leben bezeugst, dass Jesus der Herr ist. Lieber Römer, dein Glaube war ein Segen für deinen Diener, der gesund wurde, und uns, dessen Glaube herausgefordert ist. Der siebte Punkt, Vers 13. Glaube wirkt und Jesus handelt. Vers 13. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Damals, als Jesus mit den Menschen unterwegs war, muss es ein sehr lautes Treiben gewesen sein. Menschen, die gekommen, die Fragen gestellt, die gaffen wollten, die wieder weggegangen sind. Es muss laut und eng und was weiß ich gewesen sein. Und ich stelle mir so vor, dass Jesus, der von dem Glauben dieses heidnischen römischen Soldaten beeindruckt war, ihn bewundert hat, dass er ihm fest in die Augen geguckt hat. Egal, was um ihn herum los war, das störte Jesus überhaupt nicht. Und ihm gesagt hat, was du geglaubt hast, ist bereits eingetroffen. Die Heilung trat sofort ein. Jesus hat auf der Grundlage des Glaubensverständnisses dieses Römers gehandelt und gewirkt. Und der junge Mann, so steht es in der Zeitform des griechischen Wortes heilen, wurde umgehend und ganz gesund. Umgehend, sofort und ganz gesund. Das Logos hat gewirkt. Glaube wurde belohnt. Und an dieser Stelle muss ich selber noch einmal kritisch hinterfragen. Haben wir den Text richtig verstanden? Jesus sagte, was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Natürlich konnte dieser Römer nicht aus der Sichtweise des Neuen Testamentes an Jesus glauben, so wie wir an Jesus glauben. Aber wisst ihr was? Das hat bei Jesus keine Rolle gespielt. Es kam Jesus in diesem Moment nicht darauf an, wie der Römer seinen Glauben definiert hat, sondern wie er ihn gelebt hat. Wie er ihn gelebt hat. Was konkret hat der Römer denn geglaubt? Er konnte ja noch nicht an Jesus, den Auferstandenen, an Jesus, den allmächtigen Sohn Gottes. Er konnte noch nicht, bei Pfingsten noch nicht und ganz anders, aber er hat an Jesus geglaubt und Jesus hat das bewundert. Also, was hat er denn geglaubt? Ich glaube, es sind zwei Punkte, die hier ganz deutlich herausragen. Das erste, das Kernstück dieses Glaubens ist eine Person, Jesus. Das Kernstück dieses Glaubens, der Fokuspunkt dieses Glaubens ist eine Person. Keine Religion, keine Kirche, keine Eltern, keine Tradition. Eine Person. Und diese Person ist Jesus. Und dieser Römer ging auf Jesus zu, weil er für sich wusste, was dieser Jesus für seinen Diener tun konnte und würde, wenn er ihn darum bittet. Römer 3, Vers 25. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, können wir aus der Sicht des Neuen Testamentes sagen. Und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Das Kernstück des Glaubens ist eine Person. Und diese Person ist Jesus. Das zweite, Glauben ist immer Lebenspraxis, nie Wissenstheorie. Glauben ist immer Lebenspraxis, nie Wissenstheorie. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist immer Lebenspraxis, nie Wissenstheorie. Lieber Römer, du hast geglaubt, dass Jesus handeln wird. Der achte Punkt und der letzte Punkt. Ich habe den überschrieben mit der unbekannte Römer. Der unbekannte Römer. Und ich finde das so gut und so wertvoll für uns, dass da kein Name steht, sondern dass hinter diesem Glauben ein Prinzip steht, ein Prinzip einer Wechselwirksamkeit von Glaube und Gehorsam, von Glauben und Handeln, von Bitten und Tun. Hat sich der Römer bei Jesus verabschiedet? Haben die zwei sich, Kollege, vielen Dank, wir verstehen ja, worum es geht? Wissen wir nicht, steht da nicht. Hat der Römer vielleicht später, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, an Jesus geglaubt? Wissen wir nicht. Die Bibel berichtet nichts darüber. Das müssen wir loslassen. Und wisst ihr was? Das ist völlig egal. Viel wichtiger ist, was in diesen 10 Minuten dieses kurzen, aber so intensiven Gespräches zwischen Jesus und diesem Römer passiert ist und welche Wirkung es auf uns und unseren Glauben haben kann. Der unbekannte Römer. Wir wissen nichts. Loslassen. Lieber Römer, dein Name ist unwichtig. Dein Glaube ist über die Maßen wichtig und fordert uns heute heraus. Dein Glaube fordert uns heute heraus. Diese kurze Episode zwischen großen Ereignissen in den 3 Jahren, in denen Jesus auf der Erde sein Werk vollbracht hat, diese Ereignisse im Leben der Menschen in Israel, der Jünger, der Menschen, die um Jesus waren, diese kurze Episode geht viel zu schnell vorbei. Glaube hat sich bewährt. Glaube an Jesus, den Wort- und wirkmächtigen Sohn Gottes, hat sich bewährt. Und in dieser kurzen Episode ist nicht der kranke junge Diener die Hauptperson, um den es doch eigentlich ging, denn der sollte doch gesund werden. Nein, die Hauptperson ist eigentlich dieser unbekannte Römer, weil sich sein Glaube bewährt hat. Er, dieser Römer, war eigentlich geistlich gesund, wo sein Diener körperlich krank war. Er war geistlich gesund, so wie wir eigentlich geistlich gesund sein sollten. Im Lichte dieser kurzen Geschichte möchte ich die Frage stellen, wie steht es um deinen Glauben? Spiegelst du deinen Glauben im Leben und anhand dieser Begegnung, dieser kurzen Begegnung, die aber Ausdruck einer Überzeugung und einer Lebenshaltung war? bewährt sich dein Glaube im täglichen Leben mit dieser Selbstverständlichkeit, dass Jesus es bewundert? Das Besondere, und darauf will ich hinaus, und damit schließe ich, weil ich selber Sehnsucht danach habe. Ich bin ja selber nicht am Ziel angekommen. Ich bin ja selber noch auf meiner Glaubensreise mit Jesus. Was konkret hat Jesus so beeindruckt? Was konkret hat Jesus so bewundert? Es war erstens die Reinheit des Glaubens. Die Reinheit des Glaubens. Es war zweitens die Selbstlosigkeit dieses Glaubens. Die Selbstlosigkeit dieses Glaubens. Es war drittens die Selbstverständlichkeit dieses Glaubens. Die Selbstverständlichkeit dieses Glaubens. Es war viertens die Disziplin dieses Glaubens. Die Disziplin dieses Glaubens. Und fünftens die Schönheit dieses Glaubens. Die Schönheit dieses Glaubens. Ich glaube, diese fünf Punkte machen lebendigen, wachsenden, reifen Glauben aus. Und davon möchte ich lernen. Und davon sollten wir alle lernen. Die Reinheit, die Selbstlosigkeit, die Selbstverständlichkeit, die Disziplin und die Schönheit dieses Glaubens, dieses Mannes, den Jesus bewundert hat. Glauben, Gehorsam, Leben haben im Alltag dieses unbekannten Römers eine untrennbare Einheit gebildet. Und so sollte es auch bei uns sein. Amen. Herr Jesus Christus, wir stehen vor diesem Beispiel einer Begebenheit in den Evangelien und müssen uns schämen. Denn in mir, und ich bin überzeugt davon, in den meisten von uns, sieht es so ganz anders aus wie in diesem römischen Soldaten. Ah, das tut mir leid. Ich tue Buße für den Glauben, der so anders ist, als den Glauben, den du bewunderst und der dich beeindruckt. Und ich danke dir, dass du durch diese Botschaft, durch diesen Bibeltext, durch diese Begebenheit auch heute zu uns sprichst und uns noch einmal die Augen öffnest und das Herz öffnest für die Art des Glaubens, auf die du achtest, die dir wichtig ist und die für uns wichtig sein sollte, auch in dieser Gemeinde, diesen Glauben im Nächsten zu sehen und zu fördern, gemeinsam zu wachsen und an dieser Stelle hier in Bruchsal Licht und Salz zu sein für eine Welt, die durch Corona, die durch Kriege, die durch wirtschaftliche Engpässe und Krisen und durch Inflation und so weiter und so fort Angst haben und sich Sorgen machen. Und komme du doch, Herr, und bringe ein wenig Ruhe in unser Leben hinein, persönlich, in unsere Familien, in unsere Gemeinde hier vor Ort. Wir wollen auf dich hören, was dir wichtig ist. Und was du sehen möchtest und gestärkt in die neue Woche gehen. Schenke du dazu deinen Segen. Amen.